Unser Bruder Kurt hat die Predigt, die wir heute hören werden, überschrieben mit Noah, Gott bringt Ruhe. Gottes Entschluss steht fest. In Vers 7, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Und Vers 13, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Oder man könnte auch übersetzen, bei mir beschlossen. Wir haben den Grund dafür schon im letzten Abschnitt und auch in den Kapiteln davor gezeigt bekommen. Die Menschen, die sich von Gott abgewandt hatten und wohl auch die Mehrheit von denen, die als seine Anbeter bekannt waren, hatten das Maß der Sünde auf der Erde vollgemacht. Die Beschreibung darüber überschlagen sich. Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Vers 11. Die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Vers 12. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Und Vers 13. Denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Die Situation der Menschheit und damit der ganzen Schöpfung ist absolut hoffnungslos. Es kann nichts mehr zurechtgebogen werden, nichts repariert werden. Die Sündhaftigkeit des Menschen, die mit der Übertretung Adams in die Welt kam, ist in das menschliche Erbgut eingedrungen und hat es unwiederbringlich verdorben. Der Mensch, der dazu geschaffen war, Frucht zu bringen, Gottes Welt in seinem guten Willen zu regieren und ihm dadurch Ehre zu machen, hat sein Ziel vollkommen verfehlt. Der Baum der Menschheit ist faul geworden. Und wie der Herr Jesus sagte, ein fauler Baum kann keine gute Frucht bringen. Und der Prophet Jeremia, Kapitel 13, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Es sieht so aus, als hätte der Satan sein Ziel schon erreicht. In den ersten Generationen der Menschheit hatte er es schon geschafft, sie alle zu verderben. Und wenn wir hören, was der Herr selbst darüber sagt, es reut mich, dass ich sie gemacht habe, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, dann könnten wir fragen, hat Gott versagt mit seinem Projekt der Schöpfung? Wenn wir nur diese Momentaufnahme anschauen, könnten wir zu diesem Schluss kommen. Aber wenn wir unseren Blick auf die gesamte Geschichte des Heils richten, wenn wir uns vor Augen halten, was die Bibel über das Handeln Gottes mit seinem Volk sagt, wie er es zu genau dem Ziel führt, zu dem er es bestimmt hat, dann erkennen wir, dass er nicht am Ende, sondern am Anfang seiner guten Pläne steht. Der Ausdruck, dass Gott bekümmert ist und dass es ihn reut, die Menschheit geschaffen zu haben, besagt lediglich, dass wir nicht denken dürfen, dass es ihm gleichgültig ist, wie schlimm es um uns steht, oder dass er Freude daran hat, wieder alles zu vernichten. In Hesekiel 33 steht beispielsweise, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Die Reue Gottes ist nicht die Reue, die wir verspüren, wenn wir etwas verkehrt gemacht haben. Nein, es ist die Traurigkeit darüber, dass er als gerechter Gott das Gericht über die ungerechte und entartete Menschheit bringen muss. Es ist eine ähnliche Traurigkeit wie die, die ein Vater verspürt, wenn er sein ungehorsames Kind bestrafen muss. Er würde es lieber nicht tun, wenn es nicht nötig wäre. Nur ist dieses Gericht Gottes noch viel schlimmer, als die korrigierende Strafe eines liebenden Vaters. Die Menschheit, wie Gott sie vor sich hat, kann ja nicht mehr korrigiert werden. Sie kann nur noch der endgültigen Vernichtung hingegeben werden. Das Gericht Gottes ist gerecht. Es ist die einzig richtige Konsequenz für Menschen, die nicht mehr bereit sind, umzukehren. Gottes Gericht ist also beschlossen und unwiderruflich. Aber wenn wir weiterlesen und auch wenn wir unseren Blick auf alle Ankündigungen des Gerichts in der Bibel richten, dann sehen wir, dass da immer auch ein anderes Thema ganz nahe dabei steht. Es ist die Gnade Gottes. Und diese Gnade kann nicht erst als Plan B, nachdem Plan A misslungen war. Wir lesen im Neuen Testament an vielen Stellen ganz deutlich und unmissverständlich in Epheser 1, dass Gott, bevor er die Welt geschaffen hatte, eine große Schar dazu auserwählt hat, heilig und tadellos vor ihm zu leben und zu seiner Verherrlichung zu dienen. So beginnt er direkt vor dem Gericht der Flut damit, diesen Plan auszuführen, indem er einen Mann der ganzen verdorbenen Menschheit herausnimmt und ihn begnadigt. Das ist der Mann Noah. Es heißt, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und in der Folge wird Noah näher beschrieben. Noah war ein gerechter Mann, untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Wenn wir wieder nur von diesem Text in Genesis 6 ausgehen, könnten wir herauslesen, dass Noah der Einzige war, der nicht von der Sündhaftigkeit beeinträchtigt war und dass er für Gott geeignet und gut genug war, vom Gericht verschont zu werden. Das war aber nicht der Fall. Noah war in seiner Natur genauso ein sündiger Mensch wie die anderen. Aber er wurde von Gott begnadigt und als gerecht erklärt. Das erfahren wir aus dem Hebräerbrief, wo gesagt wird, dass Noah durch Glauben ein Erbe der Gerechtigkeit wurde. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber Noah war doch so gut, dass er glaubte und im Glauben mit Gott wandelte. Aber auch das ist falsch. Der Glaube ist nicht ein gutes Werk, durch das wir Gott gefallen und daraufhin von ihm angenommen werden. Auch der Glaube ist ein Geschenk der Gnade Gottes. In Epheser 2 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Am Anfang steht Gottes Wille zur Gnade. Wen er erwählt hat, zur Erinnerung vor Grundlegung der Welt, dem schenkt er den Glauben, durch den er sich Gott nähert und mit ihm wandelt. Dass Noah untadelig war unter seinen Zeitgenossen, ist die Folge von Gottes Gnade und seiner Erwählung und nicht umgekehrt. Gott hat seinen Plan, den er schon in der Ewigkeit gefasst hat. Er beruft Noah dazu, ein Werkzeug in der Durchführung dieses Plans zu sein. Er gibt ihm das Versprechen seines Bundes. Mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und gibt ihm dann den Auftrag, ein Schiff zur Rettung der Auserwählten zu bauen. Die tut Noah aus der Kraft des Glaubens und gelehrt durch den Glauben. Am Ende unseres Abschnitts steht die bedeutende Aussage, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, und so tat er. Es ist der Glaube, der ihn so tun ließ. Der Glaube hat Auswirkungen. Bei Noah hat er eine Einstellung, ein Handeln und Resultate hervorgebracht. Wir sehen diese beschrieben in dem schon zitierten Hebräerbrief. In Kapitel 11. Durch den Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte. Von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit. die nach dem Glauben ist. Durch Glauben hört Noah auf Gottes Anweisung. Er hört Gottes Wort, nimmt es als zuverlässig und gehorchte. Eine Arche zu bauen war nicht seine eigene Idee, sondern er hörte Gottes Ankündigung, dass das Gericht in Form einer großen Flut kommen wird. Und dass Gott beschlossen hat, ihn mit seiner Familie zu retten durch ein Schiff, das er bauen soll. Das glaubte Noah und handelte entsprechend, weil er, wie es weiter heißt, durch den Glauben etwas sah, das eigentlich noch nicht zu sehen war. In Hebräer 11 heißt es, der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Weil Noah Gottes Wort glaubt, sind die Dinge, die Gott ihm vorausgesagt hatte, für ihn schon zum Greifen nah. Erkennt er ihre Wirklichkeit. Noah hat sozusagen eine Brille, mit der er in die Zukunft sehen kann. Gott sagte zu ihm, es wird eine Flut kommen. Und mit den Augen des Glaubens sieht Noah diese Flut bereits. Es ist nicht nur so, dass er sagt, es könnte ja sein, dass Gott die Wahrheit gesagt hat. Sicherheitshalber baue ich mal so ein Schiff. Man kann ja nie wissen. Mit so einer unsicheren Haltung hätte er nicht 100 Jahre lang den Spott der Leute ertragen und gebaut und gebaut. Hast du schon einmal an einem Projekt gearbeitet, zu dem alle sagten, das wird nichts, das hat keinen Sinn, gib auf? 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, kein Erfolg. Du würdest wohl bald aufhören, nicht wahr? Wenn du aber die Gewissheit hättest, dass Gott dir den Auftrag gegeben hat, und wenn du glauben würdest, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist in dem, was er verspricht, dann könntest du auch 100 Jahre dran bleiben, auch wenn die ganze Welt über dich lacht. Noahs Arche ist so ein Projekt. Noah glaubte dem Wort Gottes und darum sieht er, was all die Spötter um ihn herum nicht sehen. Die Flut wird kommen und die Arche wird mich und meine Familie retten. Ich kann mir wohl vorstellen, dass Noah auch manchmal den Mut verloren hat, wenn er täglich die Stimmen und das Gelächter derer hörte, die ihn verspotteten. Wahrscheinlich gab es Momente, da die Leute den alten Noah verunsichern konnten. Was musste er dann tun? Er musste seine Brille des Glaubens aufsetzen und hindurchschauen. Dann konnte er wieder sehen, was noch nicht da war. Und die Stimme Gottes wird lauter als die Worte und das Gelächter der Spötter. Dann konnte er sich wieder sagen, Gottes unfehlbares Wort hat es gesagt. Die Flut wird kommen und die Arche wird uns retten. Und weil Noah Gottes Wort vertraute und mit seinen geistlichen Augen sah, was kommen wird, wurde er, so heißt es weiter, von Furcht erfüllt. Noahs Glaube bewirkte Furcht. Diese Furcht ist nicht eine unbestimmte Angst, die mit Verzweiflung einhergeht. Es ist die gute Furcht vor dem Schrecken des lebendigen Gottes, der gesagt hat, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. So verderbe ich sie zusammen mit der Erde. Gott hat sich Noah als der Heilige, der gerechte Gott offenbart, der Sünde nicht dulden kann. Er wird die Rebellion gegen ihn und das Böse, das sich die Menschen gegenseitig antun, nicht länger stehen lassen. Mit Sicherheit wusste Noah schon von Adam und Eva, dass Gott den Menschen von Anfang an sagte, wenn ihr mir ungehorsam seid, wenn ihr mein Gebot übertretet, hat das den Tod zur Folge. Das Maß dieses Ungehorsams der Menschen ist nun voll geworden. Noah glaubt diesem Wort Gottes und darum fürchtet er Gott. Und diese Gottesfurcht bestimmt die Richtung seines Denkens und Handelns. Er möchte Gott gefallen, damit er nicht auch unter sein Gericht kommt. Er weiß, wenn Gott seinen gerechten Maßstab auch an ihm anwendet, wird er ebenfalls nicht davonkommen. Darum hört er auf Gottes Wort, das nicht nur das Gericht ankündigt, sondern auch den Ausweg daraus zeigt. Dann heißt es weiter, dass Noah von der Furcht bewegt wurde. All das, was Noah von Gott hörte und das er glaubte, ließ ihn aktiv werden. Das ist eine weitere wichtige Eigenart des Glaubens. Er handelt nach dem, was er glaubt. Es hätte keinen Sinn, wenn jemand so etwas Wichtiges nur für wahr hält, aber nicht darauf eingeht. Vor Jahren hatten wir miterlebt, wie der Bauernhof, der in der Nähe unseres Hauses steht, mitten in der Nacht brannte. Der Brand ging von einer Art Scheune aus, in der auch unser Auto stand. Ich sah die Scheune brennen und dachte, das war's dann mit dem Auto. Diese Scheune hatte aber ein Betonfundament, unter dem unser Auto stand. Dadurch war es vorerst geschützt und war noch unbeschädigt. Der Bauer rief mich an und sagte mir das. Er sagte, du kannst dein Auto rausholen, die Feuerwehr hilft dir dabei. Ich glaubte ihm und ging los, fuhr das Auto aus dem brennenden Gebäude heraus. Mein Glaube an die Worte des Bauern ließ mich aktiv werden. Es wäre dumm von mir gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich glaub dir, und wieder ins Bett gegangen wäre. Mein Auto wäre dann sehr wahrscheinlich verbrannt. Und der Bauer und die Feuerwehrmänner hätten gedacht, der glaubt das nicht wirklich. Wahrer Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhalten, es ist auch ein darauf eingehen und entsprechend handeln. So hat Noah geglaubt, als Gott zu ihm sagte, ich werde diese Welt in einer Flut untergehen lassen, aber ich zeige dir einen Weg, wie du dich und deine Familie vor der Flut retten kannst. Bau ein großes Schiff. Noah glaubte und fing an zu bauen. Seine Gottesfurcht bewegte ihn zum Handeln und so konnte er und die Seinen gerettet werden. Wahrer Glaube hört nicht nur Gottes Wort und sagt, das ist sicher wahr, was Gott sagt. Es ist sicher wahr, was in der Bibel geschrieben ist. Wahrer Glaube fürchtet sich davor, Gott nicht zu gehorchen und handelt entsprechend Gottes Anweisungen. Und dann heißt es weiter, dass Noah durch den Glauben die Welt verurteilte. Das bedeutet, Noahs Glaube machte für ihn eine Trennung zwischen seinem Gott und der ungerechten Menschheit. Noah hörte nicht nur auf Gott und gehorchte ihm, er weigerte sich gleichzeitig, auf die Stimmen der Welt zu hören und ihnen zu gehorchen. Es ist eigentlich nicht möglich, Gott zu fürchten und gleichzeitig Menschen zu fürchten. Gottesfurcht treibt Menschenfurcht aus. Deshalb konnte Noah 100 Jahre lang den Spott seiner Mitmenschen ertragen und an seiner Arche weiterbauen. Obwohl während dieser ganzen Zeit noch keine Flut zu sehen war, weil er überzeugt war, dass Gott seine Worte erfüllen wird. Der Schrecken des göttlichen Gerichts war viel größer, stärker und bedrohlicher als die Ablehnung der Menschen. Noah wusste, Gott wird mich retten. Die Menschen können sich und mir nicht helfen, wenn die Flut kommt. Noah hatte durch seinen Glauben eine wichtige Entscheidung getroffen. Er wollte ausschließlich auf Gottes Wort vertrauen. Er öffnete seine Ohren für Gottes Wort und Versprechen und er verschloss sie für das Spotten der Menschen. Darum hat er sich auch vom Treiben der Welt, von ihren Wegen, ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Weisheit abgewandt und hat sein Leben dem Bau der rettenden Arche gewidmet. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Noah wurde durch seinen Glauben gerechtfertigt. Und er und seine Familie wurden gerettet. Aber nicht nur sie, denn die Geschichte geht weiter. Die Geschichte der Flut und Noahs Bau der Arche ist ja nicht nur eine wunderbare Geschichte aus alter Zeit, sie ist uns als Vorbild gegeben. Jesus und die Apostel haben angekündigt, dass es noch einmal ein Gericht geben wird. Das wird sein, wenn Jesus auf diese Erde zurückkommt. So wie Gott damals 100 Jahre Zeit gab, während der Noah die Arche baute und predigte, so gibt er auch heute noch einmal Zeit. In dieser Zeit predigt die Kirche: Wendet euch ab von euren gottlosen Wegen und lasst euch retten, indem ihr auf Jesus Christus vertraut. Er ist die rettende Arche. Es ist wohl so, dass die meisten Menschen das nicht glauben. Sie spotten darüber und gehen ihre eigenen Wege. Oder sie sagen, ganz bestimmt wird es kein Gericht geben. Euer Jesus wird auch nicht wiederkommen. Es sind 2000 Jahre vergangen, seit er hier war. Nichts ist geschehen. Wir ertragen den Spott und das Unverständnis, weil wir dieselbe Brille wie Noah haben. Durch den Glauben sehen wir das, was noch nicht da ist. Wir glauben, was Jesus darüber sagte. In Matthäus 24: Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten. Bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Darum arbeiten wir weiter in Gottes Auftrag und verkünden das, was er uns gesagt hat. Wenn du an Jesus Christus glaubst, zur Vergebung deiner Sünde, dann wirst du gerettet vor dem kommenden Gericht. So wie Noah und seine Familie durch die Arche über die Wellen der Flut getragen wurden, so wirst du dem Gericht entgehen, einfach darüber hinweggetragen werden, so wie Jesus das versprochen hat. In Johannes 5: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Amen.